Lubal Software, ein Unternehmen gegründet im Jahre 1987 und damals mit einer Stabwerkssoftware, also einer Statiksoftware zur Berechnung von Stabtragwerken. Und wenn man an Stabtragwerke denkt, dann denkt man ja häufig auch an den Stahlbau. Und von Lubal Software kommen wir auch aus dem Stahlbau. Und deswegen gibt es auch viele Anwender und Kunden, die mit unserer Software groß geworden sind und auch im Stahlbau unterwegs sind. Und heute habe ich jemanden als Gast dabei, der auch ein richtiger Experte im Stahlbau ist. Und deswegen geht es auch heute in dieser Folge um die Softwareentwicklung hier bei unserem Hause Lubal rund um dem Stahlbau. Und zwar habe ich als Gast Dr. Ingenieur Jonas Bien. Er ist Produktingenieur bei Lubal Software und gibt uns heute in dieser Folge einige spannende Einblicke in seine Arbeit zwischen Entwicklung, Kundensupport und auch den vielen Interessengruppen, mit denen er sich täglich interagiert. Und herzliches Hallo, Jonas. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, für die Einleitung. Genau, schön, dass ich da sein darf.
Hallo und herzlich willkommen zum Lubal Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Super, Jonas, legen wir gleich mal los. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du hier?
Ja, mein Name ist Jonas Bien, genau hast du ja schon gesagt. Ich bin jetzt seit gut 2,5 Jahren bei der Firma Lubal als Produktingenieur tätig und was das bedeutet, kann ich ja auch mal kurz umreißen. Wir Produktingenieure sind so in der Schnittstelle zwischen dem Anwender und dem Programmierer. Das heißt, wir sammeln von den Kunden Feedback ein und irgendwelche Wünsche, Strömungen, Interessen. Dann versuchen wir natürlich neue Features auch aufgrund dieser Wünsche, sage ich mal, zu konzeptionieren und für die Entwicklung vorzubereiten. Gucken dann natürlich, dass das alles läuft. Also am Quellcode vom Programm dürfen wir selber nicht rumfummeln. Das machen dann die Profis, die Programmierer. Aber natürlich brauchen die immer wieder fachlichen Input von uns. Dann müssen wir natürlich auch ganz viel Qualitätssicherung betreiben, also schauen, ob die Features vernünftig eingearbeitet sind, ob irgendwelche Fehler im Programm sind, die uns vielleicht auch die Kunden gemeldet haben. Ja, und nebenher machen wir auch ganz viel Wissenstransfer über verschiedene Kanäle. Also wir versuchen dann auch unsere Programme irgendwie bekannt zu machen und zu erklären, wie sie verwendet werden können. Genau, und weil das Programm von uns oder unsere Programme natürlich sehr komplex und vielseitig sind, haben wir das natürlich, macht nicht einer alles, sondern ich bin so ein bisschen zuständig für alles, was mit dem Stahlbau zu tun hat. Kümmere mich um die Stahlbemessung, Webkrafttorsion, Stabilität und so weiter.
Super, vielen Dank. Also das ist deine Rolle als Produktingenieur. Springen wir doch mal ein bisschen weiter zurück. Ich meine, du bist ja nicht irgendwie in den Stahlbau hineingekommen, sondern es hatte ja auch schon eine gewisse Reise. Ich meine, du hast ja auch promoviert am Lehrstuhl Stahlbau. Vielleicht könntest du uns noch mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie du angefangen hast und wie es dich auch dazu bewogen hat, in den Stahlbau hineinzugehen.
Ja, das war gar nicht so ein super geradliniger Weg, sage ich mal. Ich habe damals dann nach dem Abi angefangen zu studieren. Ich hatte, war jetzt nicht einer von denen, die immer wussten, dass sie irgendwie Bauingenieur werden wollen, schon immer, sondern das war mehr so ein Zufallsprodukt. Ich fand die bei so einem Vorstellungstag an der Uni Aachen, fand ich das irgendwie sehr charmant und fand das irgendwie schön, was zu schaffen, was nachher bleibt, und habe mich dann dazu entschlossen, Bauingenieurwesen beziehungsweise Wirtschaftsingenieurwesen mit der Ausrichtung Bauingenieurwesen in Aachen zu studieren an der RWTH. Und hab's zeitweise bereut. Die ersten Semester waren wirklich hart. Also ersten 2, 3 Semester sind immer die zum Rauskegeln der Leute. Aber die Stadt war toll, die Leute waren nett, und dann hat man es irgendwie zusammen durchgezogen. Genau. Und im Nachhinein sehr, sehr froh und natürlich auch stolz drüber. Dann, wie gesagt, habe Wirtschaftsingenieur studiert, war aber nach dem Studium auch wieder so alle Türen noch offen. Man kann sowohl alles machen, was mit BWL zu tun hat, aber auch in den Ingenieursbereich abtauchen, und habe dann erstmal nochmal in Praktika ausprobiert, was möchte ich eigentlich. War auch eine sehr spannende Zeit. wo ich dann auch im Ausland war und ein bisschen und aber auch auf Baustellen und Bauleitungen ausprobiert habe und habe dann ziemlich schnell gemerkt, ich brauche irgendwie noch mehr diese technische Tiefe. Das ist das, was mir Spaß macht. Da möchte ich weitergehen. Und ich hatte damals im Studium schon als Hiwi am Lehrstuhl für Stahlbau gearbeitet und hatte da auch nach meiner Masterarbeit ein Angebot bekommen zu bleiben, zu promovieren, und ja, da bin ich dann drauf zurückgekommen. So, das war eigentlich ein ganz, ganz angenehmer Weg und einfacher Weg auch für mich. Erstmal reinzukommen. Natürlich, Promotion auch super, super hart, vor allem super schwer, da irgendwie einen Abschluss zu finden. Hat dann auch irgendwie 8 Jahre gedauert. Aber sehr viel mitgenommen, viele, viele Bereiche abgeackert und viel, viel gelernt. War auch im Nachhinein auch eine schöne Zeit. Genau, aber da war ich dann quasi, hing ich dann in der Stahlbauwelt sozusagen fest. Dann war ich noch kurz nach dieser Zeit einen Abstecher zum Prüfingenieurbüro gemacht, ein bisschen wieder in die Breite gegangen, aber ja, habe dann gemerkt, das ist nicht das, was ich für immer machen möchte, irgendwelche Ausführungspläne nach Schrauben zu durchsuchen und zu gucken, ob überall die Eisen drin liegen. Das war nicht so ganz mein Interesse und war dann sehr froh, dass bei Dubai eine Stelle ausgeschrieben war, die dann zu mir gepasst hat.
Super. Jetzt wäre es mal ganz interessant, auch von deiner Sparte zu hören, von deiner Sicht. Tragwerksplanung, so die klassische Position als Tragwerksplaner und die Rolle hier bei Gluber Software als Produktingenieur, Produktentwickler. Wo würdest du denn sehen, wo sind denn so die größten Unterschiede zwischen der Rolle eines klassischen Anwenders, der unsere Software benutzt, also die eines Tragwerksplaners, Statikers, aber auch zwischen der Position hier bei Gluber als Produktingenieur, Produktentwickler?
Ja. Ja, ich habe natürlich wenig direkte Erfahrung als Tragwerksplaner. Beim Prüferbüro habe ich auch eine kleine Sache mal gemacht, aber hatte natürlich auch viel Kontakt mit den Statikern. Und auch hier täglich im Support hat man ja auch immer wieder mit den Anwendern zu tun. Und für mich ist ein ganz großer Unterschied, die Anwender sind doch unter einem immensen Zeitdruck eigentlich in den Ingenieurbüros, gerade im klassischen Hochbau. Das mag vielleicht im Spezialingenieurbau irgendwie anders sein, aber im klassischen Hochbau hat man eigentlich kaum Zeit, sich den technischen Fragen so richtig detailliert zu widmen, und muss eigentlich schauen, dass man in dem Budget bleibt, was sozusagen die Kunden dann vorgeben. Und man sitzt auch immer zwischen den Stühlen, man kriegt auf die Finger von dem Architekten, man kriegt auf die Finger vom Prüfer und vom Kunden, und da tun mir die Leute dann zum Teil auch schon wirklich leid, Tragwerksplaner und die Statiker. Und hier als Produktingenieur bei Dubai hat man das große Glück, ich kann mich wirklich relativ ausgiebig mit der Theorie beschäftigen, weil klar, wenn man irgendwie in so ein großes Softwarepaket technische Lösungen implementieren möchte, muss man es natürlich verstehen in erster Linie. Man muss unterschiedliche Wege ausprobieren und das Problem auch von unterschiedlichen Seiten beleuchten, viel Recherchearbeit machen. Denn am Ende muss man diese Features, die man da entwickeln möchte, natürlich auch nicht nur den Programmierern erklären können, sondern auch dann später den Kunden beibringen und das möglichst dann aber auch einfach verpacken. Also das finde ich super, dass ich hier die Zeit habe, mich eher auch wieder im Detail so ein bisschen um die Themen zu kümmern und die auszuloten. Und was natürlich auch super befriedigend ist, wenn es halt funktioniert, dass man irgendein Feature implementiert, dass man das halt auch in einer automatisierten Art und Weise hat. Also man hat ein Problem dann einmal gelöst und kann immer wieder auf diese Lösung zurückgreifen und nicht nur für sich selber natürlich den Mehrwert, sondern auch für alle Anwender, und hat vielleicht auch so ein bisschen dann das Wissen, dass den Anwendern und den Tragwerksplanern in den Büros wieder ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung steht, sich Gedanken zu machen und die komplexen Themen im Projekt dann anzugehen und die dicken Bretter zu bohren.
Ja, sehr schön. Ich hatte auch immer so den Eindruck, immer wenn man mit Statikern, Tragwerksplanern ins Gespräch gekommen ist, waren die unter extremem Zeitdruck. Eine Projektabgabe, Statikabgabe nach der anderen. Die Statik hätte gestern schon fertig sein sollen. Dann kann man noch Änderungen vom Architekten. Man rechnet wieder seine 10 Unterzüge komplett durch und ist da permanent am Struggeln, seine Statik rechtzeitig abzugeben. Ja, das habe ich auch den Eindruck gehabt. Und hier als Produktentwickler kannst du dich auch mal wirklich mehr auch in die Theorie und auch in die Norm einlesen, das nochmal ein bisschen mehr ausreizen, was wirklich alles möglich ist, was häufig in der, sagen wir, in der Zeit als Statiker häufig gar nicht, wo du die häufig gar nicht hast, weil du musst halt auch möglichst wirtschaftlich arbeiten und da reicht es halt dann einfach nicht, dass du dich noch ein bisschen näher in die Norm hineinliest oder das Programm noch mal ein bisschen besser kennenlernst, weil du hast nämlich Abgaben zu erfüllen. Was mir immer sehr wichtig ist bei, wenn wir neue Leute hier bei Global einstellen, dass sie auch die Erfahrungen im Kundensupport machen, in der Kundenbetreuung, auch technische Anfragen beantworten und auch dort bist du oder warst du tätig. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal so ein bisschen einen Einblick geben, inwieweit die Tätigkeit gerade in der Kundenbetreuung, im Kundensupport auch extrem wichtig ist, dann in der Rolle als Produktingenieur.
Ja, man muss natürlich ein Gefühl dafür kriegen, wer benutzt die Software und wie wird die Software benutzt, damit man, sage ich mal, auch Stolperfallen in der Entwicklung identifizieren kann oder Workflows optimieren kann. Also man selber, ich habe in meiner Zeit am Lehrstuhl auch selber mal Programme geschrieben und ich habe die immer auf eine bestimmte Art und Weise genutzt. Und als ich dann das Programm mal meinem Chef gegeben habe, um da mal ein bisschen rumzuklicken, tauchten auf einmal 1.000 Bugs auf und nichts funktionierte, weil er die Sachen einfach anders benutzt hat und bedient hat und einen anderen Workflow hatte. Und das ist natürlich extrem wichtig, dass man da so ein bisschen den Einblick kriegt und auch wissen muss dann, wie weit man da in die Tiefe geht. Aber natürlich ist das nicht so ganz einfach bei uns, weil wir bei den Anwendern halt eine riesige Bandbreite bedienen, also vom Techniker, der irgendwie seine Geländerstatik macht, bis hin zum erfahrenen Brückenbauingenieur, der alles bis zuletzt ausreizen will und irgendwelche schönen geometrischen Formen abbilden möchte. Dann hat man Prüfingenieure dabei, die alles hinterfragen, genau wie Anwender irgendwie aus dem wissenschaftlichen Bereich, vom Studenten bis zum Professor, der unsere Software dann halt benutzt. Und ja, die muss man dann letztendlich alle bedienen und auch abholen mit dem Programm. Also da ist der Austausch schon sehr interessant, aber das macht die Sache natürlich auch sehr schwierig. Und dann kommt natürlich dazu, wir sind ja schon in der Hauptdomäne so Bauwesen unterwegs, aber natürlich gibt es noch andere Branchen, wo unsere Software doch auch hergenommen wird. Also da gibt es auch ganz exotische Sachen. Ich sag mal, war jetzt letztes Jahr mal bei einer Schulung in Köln bei Bühnenbauer im Theater. Das war total interessant zu sehen, wie die halt unsere Software benutzen, um irgendwelche Bühnenbilder aufzubauen. Schiffsbauer, Maschinenbauer, auch Anwender, die Flugzeugbau oder sogar in der Raumfahrt, der unterwegs sind. Auch da haben wir schon Anfragen gehabt, um irgendwelche Teile von Satelliten mit unserer Software zu bemessen. Also das ist natürlich dann auch also sehr, sehr divers vom Spektrum her, sowohl von den Anwendern, von den Skills, die Leute mitbringen, als auch von dem Background und den Branchen, aus denen die kommen.
Also ein breites Spektrum an unterschiedlichsten Interessensgruppen und auch Anwendungsbereichen. Also nicht nur der klassische Bau an sich, sondern auch Maschinenbau bis hin zur Automatisierung, Fahrzeugbau oder auch der Luft- und Raumfahrttechnologie. Schiffsbau haben wir ja auch gehört. Super. Apropos, du hast schon gesagt, es gibt auch immer wieder mal Herausforderungen, auch gerade bei der Entwicklung von Software. Welche siehst du da explizit für den Stahlbau als relevant an welche Herausforderungen?
Da gibt es mit Sicherheit mehrere Aspekte. Also wie gesagt, einmal ist natürlich die Schwierigkeit, alle unter einen Hut zu bringen, alle Anwender. Da gibt es halt diejenigen, die schon mit den Grundfunktionen des Programms irgendwie hadern, und dann auch diejenigen, die wissenschaftlichen Anwender, die irgendwie am liebsten jeden Eintrag der Steifigkeitsmatrix einsehen wollen und für alles noch ein Knöpfchen und noch eine Ergebnisgröße haben wollen, um die volle Transparenz zu haben. Das ist eine Herausforderung, die man hat. Also da habe ich ja jetzt auch schon mehrfach betont, so, dass man diese unterschiedlichen Anwendergruppen auf dem Schirm hat bei seiner Lösung, was da denke ich auch immer ganz gut ist, dass man so eine gewisse Leitplanke bekommt durch das Team und vor allem auch durch unseren Entwicklungschef Andreas Niemeyer und auch den Herrn Dubal Senior, also dein Papa, der da auch nach wie vor ja auch immer noch an jeder Stelle seine Finger mit drin hat und das aber auch dann für Kontinuität sorgt und halt nicht schaut, dass die Software in einem Bereich total ab in eine Richtung driftet und da so für so einen Ausgleich sorgt. Eine weitere Herausforderung generell in der Entwicklung ist mit Sicherheit die Geschwindigkeit, mit der wir neue Lösungen auch anbieten. Also seit RFEM 6 und RStab 9 oder die R20-Generation draußen ist, veröffentlichen wir jede Woche eine Kundenversion, was natürlich den Vorteil hat, dass man Neuerungen schnell beim Kunden hat, aber hat natürlich auch für uns die Konsequenz, dass wir halt schnell sein müssen beim Testen und auch beim Dokumentieren und beim Erklären der neuen Lösung. Ja, das ist mit Sicherheit auch eine Herausforderung, mit dieser Geschwindigkeit Schritt zu halten. Und die Programme werden immer komplexer. Wir bauen überall noch was dran. Und da den Überblick zu behalten und vielleicht mit den Kollegen aus den anderen Bereichen nicht irgendwelche Entwicklungen parallel laufen zu haben, die in dieselbe Richtung gehen, ist dann halt wirklich schon schwierig. Also da ist dann halt wirklich wichtig, dass man sich austauscht und immer auch auf dem Laufenden bleibt, was die anderen Kollegen so gerade für Pläne haben und in die Entwicklung einbringen.
Produktingenieur, du hast es ja am Anfang schon erwähnt, du bist ja die Schnittstelle zwischen dem Anwender und der Entwicklung, der reinen Softwareentwicklung. Jetzt gib uns doch mal ein bisschen so einen konkreten Einblick in deine Projekte, an denen du gerade arbeitest. Wie können wir uns denn vorstellen, was du als Produktingenieur jetzt gerade bearbeitest?
Also jetzt heute Vormittag noch war ich dabei, die Implementierung der erweiterten plastischen Nachweise zu prüfen. Ja, das ist eine Sache, die jetzt gerade fertig geworden ist, mehr oder weniger von den Entwicklern wieder zurückgekommen ist. Da geht es dann um das Teilschnittgrößenverfahren nach Kindmann. Da muss ich dann halt prüfen, ist da alles richtig implementiert, macht das Sinn, Beispiele nachrechnen und validieren. Dann so ein Thema, was jetzt gerade noch so ein bisschen weiter weg am Horizont ist, aber wo ich mich jetzt schon auch intensiver mit beschäftigt habe in den letzten Wochen, ist ein Konzept für die automatische Generierung von eigenformaffinen Imperfektionen nach dem Eurocode. Das ist natürlich alles sehr, sehr speziell, aber wenn wir da an der Stelle jetzt eine Lösung finden würden, könnten wir dem Kunden da, denke ich, gerade was die Stabilitätsnachweise und die Vorbereitung seines Modells dafür angeht, halt sehr viel Aufwand abnehmen. In dem Fall ist es auch ganz schön, dass ich da mit einem Kollegen aus Brünn sehr eng im Austausch bin und wir da auch relativ nah an der Wissenschaft gerade arbeiten, weil es dazu jetzt auch sehr aktuelle Veröffentlichungen gibt, die wir da einbauen wollen und nachvollziehen müssen. Also das ist jetzt ein sehr theorielastiges Thema, was sehr komplex ist, was wir aber einfach verpacken möchten im Programm. Also das ist so ein Paradebeispiel. Und da zeigt sich vielleicht auch nochmal eine andere Herausforderung, weil diese eigenformaffinen Imperfektionen nach dem Eurocode, die sind für einige einfache Beispiele, die man jetzt vielleicht händisch, wenn man einfach einen Rahmen, Stahlrahmen rechnet und dieses Konzept darauf anwenden möchte, ist das vielleicht recht einfach nachzuvollziehen und das gelingt dann vielleicht sogar mit Stift und Papier. Aber wir müssen ja auch das Ganze immer so denken, dass es global funktioniert, dass es für alle möglichen Situationen, Modellierungsarten, Beanspruchungen und so weiter funktioniert oder zumindest es irgendwelche man den Anwendungsbereich irgendwie so eingrenzt, dass es nur dann funktioniert, wenn wir uns sicher sind, dass es Sinn macht. Und das ist auch häufig das Problem, dass Anwender manchmal auf uns zukommen und sagen, das kann doch nicht so schwer sein, dieses oder jenes da zu berücksichtigen. Aber man muss natürlich immer mit, also alles mitdenken und das Programm als Ganzes immer auf dem Schirm haben und was irgendeine Änderung an der einen Stelle dann für Konsequenzen hat an der anderen Stelle. Ja, genau.
Ja, das kommt mir durchaus bekannt vor, ohne jetzt den Anwendern dazu nahe zu treten. Aber manchmal stellt man sich die Sache zu einfach vor, weil gerade in so einem Gesamtprogramm, ja, ist vielleicht diese eine Einstellung doch ein gewisser Aufwand zu implementieren und da muss das natürlich auch alles Hand in Hand sein, sodass es sowohl für dieses einfache Beispiel auch allgemeingültig ist,
ja,
gerade gesagt hat mit diesen Imperfektionen. Und nur weil es jetzt für den einfachen Rahmen funktioniert, heißt es nicht automatisch, dass es auch für ein komplexeres 3D-Modell funktioniert, aber auch das wollen wir gleichzeitig gewährleisten, weil wir wollen immer hier eine allgemeine Lösung, die sowohl für einfache als auch komplexere Tragwerke funktioniert. Und da werden wir auch gleich beim nächsten Thema, du hast ja schon gesagt, Herausforderungen aus Anwendersicht. Hast du da so eine Top-Liste für dich, Top 3, Top 5, wie auch immer, mit welchen Fragen oder mit welchen Herausforderungen vor allem die Anwender aus dem Stahlbau immer häufig an uns herantreten und wie du sie hier aufklärst und unterstützt?
Ja, da ist mit Sicherheit an erster Stelle die ganze Thematik Stabilität und wie welche Möglichkeiten habe ich in welchen Fällen die Stabilität von stabförmigen Bauteilen irgendwie nachzuweisen. Das ist auch mit Sicherheit eines der komplexesten Themen im Stahlbau, also sei es jetzt auf Stabebene oder auch das Beulen von Platten oder Schalen. Das ist schon ein Thema, wo man sich drin verlieren kann und wo, sage ich mal, die meisten Defizite vielleicht auch bei den Anwendern sind, aber also es liegt einfach, denke ich, auch an der Natur der Sache. Es ist ein kompliziertes Thema, das alles auf dem Schirm zu behalten und auch die unterschiedlichen Verfahren, die der Eurocode da gibt, das alles stringent dann auch in unserem Programm einzurichten, das ist wirklich nicht so ganz einfach. Also da kommen immer wieder Fragen. Das ist mir auch noch aus der Prüferzeit sehr präsent, dass auch das immer so der Knackpunkt bei Statiken war, jetzt neben Erdbeben. Themen, die da auch oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, war immer Stabilität das größte Problem. Also das mit Sicherheit Nummer eins. Dann kommen immer mal wieder Fragen zur Querschnittsklassifizierung. Das ist auch so ein Thema, wo man als Anwender vielleicht denkt, einfach Querschnittsklassifizierung, einem Querschnitt habe ich doch gelernt in Stahlbau 1, das zu machen. Das Problem fängt dann an, wenn man versucht, die Schnittgrößen proportional zueinander zu halten. Dann funktioniert diese Querschnittsklassifizierung für die Klasse 1 und 2 nicht mehr so ganz einfach. Da muss man halt die Lage der plastischen Nulllinie bestimmen. Und da wählen wir dann halt für viele Fälle Annahmen auf der sicheren Seite und die Kunden fragen immer nach, ja, warum kriege ich denn dann jetzt hier so eine ungünstige Querschnittsklasse raus? Da haben wir auch schon ein Konzept für in der Pipeline, das zu verbessern. Aber genau, da gibt es immer mal wieder Rückfragen zu. Und dann als dritten Punkt hätte ich noch, dass die Kunden manchmal nicht ganz nachvollziehen können, warum jetzt an welcher Stelle welche Nachweise geführt werden. Also die Stahlbemessung ist sehr komplex. Wir haben verschiedene Nachweisformate, elastische, plastische, Querschnittsnachweise, die Stabilitätsnachweise und so weiter. Und dann ist manchmal nicht ganz klar, warum jetzt welche Querschnitte an welcher für einen bestimmten Stab durchgeführt wurden. Und da muss man dann einfach sagen, muss man sich wirklich ganz genau anschauen, an welchem Querschnitt ist man gerade, welche Querschnittsklasse habe ich gerade an dieser Nachweisstelle und wie sind die Schnittgrößen hier, und kann das dann aber eigentlich bei uns im Programm auch relativ gut nachvollziehen, weil wir da eigentlich eine sehr detaillierte Ausgabe auch haben. Man muss sich halt nur darüber im Klaren sein, dass diese Nachweise halt von der Belastungssituation und von der genauen Nachweisstelle halt abhängen. Da kommen schon mal die Anwender schnell durcheinander.
Okay. Gut. Jetzt mal eine Frage, die steht jetzt so im Skript nicht drin. Was mich nämlich von dir gerne interessieren würde, ist, was ist denn deine Lieblingsfunktion oder Lieblingstool, Feature in unseren Statikprogrammen?
Da jetzt eins auszuwählen, ist sehr schwierig. Was ich besonders gerne mag, ist halt, dass sich alles eigentlich miteinander relativ nahtlos verkabeln lässt. Also ich kann jetzt zum Beispiel im neuen Programm einfach die WordCraft-Torsion dazuschalten und habe die sowohl in der statischen Analyse global mit auf dem Schirm als auch in der Stabilitätsanalyse. Das finde ich ist schon ein super Merkmal. Es ist kein einzelnes Feature. Und dann sind es manchmal so die kleinen Sachen vielleicht im Hintergrund, die so ein bisschen versteckt sind, dass wir zum Beispiel die finite Streifenmethode mit implementiert haben, um so Geschichten wie Forminstabilität oder lokales Beulen von dünnwandigen Querschnitten zu untersuchen. Und das sind so Funktionen, da wissen, glaube ich, viele Nutzer gar nicht Bescheid, dass sie das irgendwie im Querschnittsdialog unter dem Querschnitt über das Dropdown aufrufen können. Aber solche Sachen finde ich super, super cool. Das ist fast schon ein Easter Egg, weil es halt so versteckt ist. Natürlich wird es in der Bemessung im Hintergrund auch verwendet, diese Funktion. Ja, also wenn der Nutzer sich damit nicht ausgiebig beschäftigen will, dann profitiert er trotzdem davon, dass es das gibt im Hintergrund, aber genau, das finde ich wäre jetzt ein Beispiel.
Ja, sehr cool. Schauen wir zu einem neuen Bereich und zwar so ein bisschen vorausschauend, wie es sich in der Zukunft eigentlich im Allgemeinen im Stahlbau entwickelt. Was hast denn du so für eine allgemeine Wahrnehmung oder auch Einschätzung, welche Trends und Entwicklungen es so im Stahlbau in den nächsten Jahren geben wird?
Ja, Trends und Entwicklung. Also ich denke, bei uns die Liste ist voll mit Aufgaben, die wir erledigen müssen. Da sind zum Teil noch Hausaufgaben, die wir aus den alten Programmen mitbekommen haben, wie jetzt eine Boil-Analyse oder Ermüdung, Ermüdungsnachweise ordentlich einzubauen. Also an der Stelle unsere Programme zu ergänzen. Dann stehen natürlich bald die Einführung der zweiten Generation der Eurocodes vor der Tür. Also auch da wartet, denke ich, eine Menge Arbeit auf uns. Und wenn man jetzt so an Trends und neue Strömungen denkt, die vielleicht für uns auch interessant sein könnten, auch natürlich im Bereich des Stahlbaus. Ich denke, das ist das Buzzword auch schon des letzten Jahres, KI. Also ich denke, auch da werden wir in Zukunft immer mehr mit anfangen können. Also ich verfolge das vor allem auf LinkedIn, wenn man wieder sieht, in welchem, was für neue Use Cases es gibt und was vielleicht sogar so physikalisch fundierte KI mittlerweile schon kann. Also es ist, finde ich, schon super interessant, dieses ganze Thema. Und wir haben uns mit unserem Chatbot ja auch schon so ein Stück weit, sag ich mal, in diese Domäne vorgewagt. Und ja, das wird sehr interessant, weil es ist so ein bisschen der Clash zwischen diesem sehr innovativen und modernen Ansatz und der doch sehr angestaubten Bemessungspraxis im Bauingenieurwesen. Da bin ich mal sehr gespannt, wann es soweit ist, dass man auch solche KI-gestützten Verfahren für die Bemessung hernehmen kann. Also da bin ich noch sehr, sehr skeptisch, dass das allzu bald sein könnte, aber jetzt für solche Anwendungen, keine Ahnung, Variantenvergleiche, Exploration von Designs, Vorbemessungen, also dass die KI einem vielleicht sinnvolle Vorschläge bereitet, vielleicht für Anschlüsse, wie ich jetzt welche Schrauben organisieren kann. Also da denke ich schon, da sind wir bestimmt nicht allzu weit weg und das wird wahrscheinlich immer mehr Einzug halten, auch in unsere Programme. Und das ist mit Sicherheit ganz, ganz spannend.
Mhm. Okay, sehr schön. Biegen wir so langsam zum Ende hin. Ich habe da noch eine Frage an dich. Wenn du etwas unseren Anwendern oder auch unserer Community, die hier regelmäßig zuhören, also auch vielen zukünftigen Ingenieuren mit auf den Weg geben möchtest, was wäre das?
Also für unsere Anwender und Leute, die mit unserer Software anfangen zu arbeiten, würde ich auf jeden Fall erstmal raten, immer einfach anzufangen und sich mit dem Programm vertraut zu machen, nicht sich die CAD-Zeichnung zu schnappen und versuchen, alles genauso zu modellieren und abzubilden, wie das da ist, sondern sich noch mal ein paar Schritte zurückgehen und sich überlegen, was möchte ich mit meinem Modell eigentlich machen, was möchte ich für Ergebnisse haben und an welcher Stelle kann ich vereinfachen und dann ja möglichst einfach Modelle bauen, klar sein in der Modellierung und Varianten auszuprobieren, ein bisschen zu erforschen, was bestimmte Änderungen jetzt mit meinen Ergebnissen machen, also damit man auch so ein bisschen Selbstbewusstsein gewinnt in der Anwendung unserer Tools. Das denke ich ganz, ganz wichtig. Und ansonsten allgemein nie aufhören zu lernen, immer neugierig bleiben für neue Entwicklungen und neue Ideen offen zu bleiben. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Jedem Ingenieur.
Okay. Ja. Okay. Sehr stark. Am Ende einer jeden Podcast-Folge, wo auch Gäste dabei sind, stelle ich immer die gleiche Frage. Und das ist die Frage nach deinem Lieblingsbauwerk. Und jetzt bin ich auch ganz neugierig, um herauszuhören, was ist denn dein Lieblingsbauwerk, Jonas?
Ja, natürlich habe ich mir schon mal eine Folge angehört und bin vorbereitet und will an der Stelle hier eine Lanze für meine ehemalige Heimatstadt Aachen brechen. Der Aachener Dom ist nämlich so ein kleines, so ein Kleinod, was wirklich irgendwie sehr, sehr charmant ist. Es ist nicht das größte oder imposanteste Bauwerk und schon gar nicht, auch wenn man in Kategorien von Domen und Kathedralen denkt, ja. Aber man darf nicht vergessen, den gibt's seit dem Jahr 800 oder irgendwie sowas. Also der ist schon über 1200 Jahre alt. Und von innen wirklich super schön. Der wurde auch sehr aufwendig restauriert. Der funkelt von innen mit den Mosaiken und Wandmalereien. Also überall gibt's was zu entdecken auf sehr engem Raum. Und ich stelle mir auch mal die Frage, wie muss das dann so im Mittelalter gewesen sein, wenn da Leute vorbeikommen? Also ich glaube, das war über mehrere Jahrhunderte das größte Bauwerk Deutschlands oder sogar Europas. Und für die Leute aus dem Jahr 800 muss das ja außerirdisch gewesen sein, so ein Bauwerk da stehen zu sehen zwischen all den Lehmhütten und das finde ich auf jeden Fall ist ein Bauwerk, wo ich immer gerne reingehe, was ich schön finde und jedem zeigt, der nach Aachen kommt.
Mhm. Ja, sehr schön. Genau. Interessanterweise, ich habe das nämlich jetzt nebenbei recherchiert, der hat ja gar nicht mal so lange gedauert, bis er fertiggestellt worden ist. Also Grundsteinlegung 795 und Fertigstellung dann um 803. Es gibt ja noch andere bekannte Dome hier in Deutschland. Kölner Dom zum Beispiel, mehrere Jahrhunderte hat es gedauert, bis der fertiggestellt worden ist. Also echt eine wahre Meisterleistung von damals.
Auf jeden Fall. Ja, da war der Kaiser Karl wahrscheinlich hinterher, dass das ordentlich funktioniert da.
Höchstwahrscheinlich.
Ja. Und es ranken sich auch ganz tolle Geschichten um den Dom. Also auch dahingehend sehr interessant.
Sehr cool, sehr cool. Jonas, wir sind am Ende. Ich sage vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst und wünsche dir jetzt natürlich auch alles Gute. Schön, dass du bei uns im Team bist und dann bis dahin.
Danke. Ja, ebenso. Danke für die Einladung. Ciao, ciao.